ARD. Hier ist Berlin Code, euer Politik-Entschlüsselungspodcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio, zu finden in der ARD-Audiothek oder überall da, wo es Podcasts gibt. Ich bin Linda Zerwakis, wir haben heute Freitag, den 2. Mai und wir nehmen diesen Podcast um 11:45 auf. Heute Morgen ging es hier auf den Gängen des ARD-Hauptstadtstudios schon ziemlich hektisch zu, denn man sprach über nichts anderes mehr als über diese Eilmeldung. Verfassungsschutz stuft gesamte AfD als gesichert rechtsextremistisch ein. Dazu kam dann auch direkt ganz schnell ein Statement der geschäftsführenden Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Hören wir mal rein.
Die AfD verfolgt erwiesenermaßen Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Die AfD vertritt einen ethnischen Volksbegriff, mit dem ganze Bevölkerungsgruppen diskriminiert werden. Bürgerinnen und Bürger mit Migrationsgeschichte werden als Deutsche zweiter Klasse behandelt. Das widerspricht klar der Menschenwürdegarantie des Artikel 1 des Grundgesetzes.
So, das müssen wir jetzt alles mal ein bisschen aufarbeiten. Und deswegen sind bei mir im Studio die ARD-Korrespondenten Gabor Hallers und Moritz Rötle. Schön, dass ihr da seid.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Gabor, du bist ja bei uns derjenige, der sich mit der AfD bestens auskennt. Und bislang war es ja so, dass nur die Landesverbände in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt als gesichert rechtsextremistische Bestrebung eingestuft wurden. So heißt es ja in Behördendeutsch. Jetzt hält der Verfassungsschutz die gesamte Partei für rechtsextrem. Wie begründet er das?
Ja, du hast schon gesagt, Behördendeutsch. Wir müssen, glaube ich, heute viel über Behördendeutsch reden, aber wir werden es versuchen, es so gut wie möglich zu entschlüsseln. Also der Verfassungsschutz hat ja die Gesamtpartei als Verdachtsfall eingestuft und das schon seit mehreren Jahren. Und sowas kann man nicht dauerhaft machen. Also man muss natürlich irgendwann sagen, hat sich der Verdacht bestätigt oder nicht. Und jetzt sagt der Verfassungsschutz, ja, der Verdacht hat sich bestätigt. Und dann, wir haben es schon bei Nancy Faeser gehört, sagt der Verfassungsschutz, die AfD richtet sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung, also das, was Verfassung heißt. Und Menschenwürde ist auch ein wichtiges Stichwort. Also, dass man zum Beispiel Menschen, weil sie eine andere Hautfarbe haben, weil sie eine andere Sexualität haben, pauschal ausgrenzt. Das sind so, wenn man es ganz grob zusammenfasst, die Begründung.
Und was bedeutet das jetzt für die AfD?
Also im Bundestag hat es erstmal für die AfD keine Konsequenzen. Also sie verliert jetzt nicht ihre Mandate, sie ist nicht verboten, sie kann weiter zu Wahlen antreten und sie wird natürlich, das sieht man aus den Landesverbänden, wo sie ja schon als gesichert rechtsextrem eingestuft ist, wird natürlich versuchen, das auch für ihr Narrativ zu nutzen. Also es ist ja immer das Narrativ der AfD, Verfassungsschutz, das ist Regierung, sie sagen auch, das ist ein Regierungsschutz, also da will die Regierung uns verbieten und man hat es ja auch gesehen, dass zum Beispiel bei vielen Wählerinnen und Wählern dieses Etikett gar nicht mehr abgeschreckt hat, wenn man sich Wahlergebnisse zum Beispiel in Ostdeutschland anschaut. Also dass das fast wie so ein Gütesiegel war. Okay, wir sind verfassungsfeindlich, wir sind gegen die Regierung. Das heißt, wir sind die echte Opposition.
Okay, und dann gehen wir nochmal auf das Wort rechtsextrem ein. Also wenn der Verfassungsschutz sagt, die gilt als gesichert rechtsextremistisch, was heißt das eigentlich genau?
Viele Leute sagen ja immer, guckt euch das AfD-Programm an, was ist denn da rechtsextrem? Und das ist natürlich auch eine berechtigte Frage, weil wenn man liest, was zu einem Programm steht, dann kann man sagen, ja okay, bin ich vielleicht nicht einverstanden damit, aber es ist nicht unbedingt automatisch rechtsextrem. Ich glaube, da muss man gucken und das macht ja auch der Verfassungsschutz, was sagt die AfD auf Wahlkampfbühnen und vor allem, was macht sie in den sozialen Medien? Da gibt es mehrere Beispiele, wenn man sich zum Beispiel anschaut dieses Videospiel Deutschlandretter 24. Das war von der Jungen Alternative ein Videospiel, wo man bestimmte Symbole anordnen musste. Und immer, wenn man jemand, der ja, als Migrant gelesen werden kann, also jemand, der eine dunkle Hautfarbe hat, mit einem Messer verbindet, dann gibt es Punkte. Sowas zum Beispiel. Oder ich erinnere mich an ein Wahlkampfvideo der AfD Brandenburg. Da ging es um Belästigungen auf den Bahnhöfen. Und der Mann, der in diesem Video diese Frau belästigt hat, hatte auch eine dunkle Hautfarbe. Also das ist genau das, was wir gesagt haben. Da werden Menschen pauschal, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben, mit Kriminalität verbunden. Also das Stichwort Messermigranten fällt ja auch immer bei der AfD. Also das sind Punkte. Und natürlich wichtig auch der Kontakt in das rechtsextreme Umfeld. Also Martin Sellner, der Chef der Identitären Bewegung, ist mittlerweile in gern gesehener Gesprächspartner bei der AfD. Und ich erinnere mich auch an den letzten Bundesparteitag. Vor die Kamera haben sich mehrere Männer gesetzt. Björn Höcke war dabei. Und eben auch Götz Kubitschek, der rechtsextreme Verleger aus Schnellroda in Sachsen-Anhalt. Und man hat überhaupt nicht mehr sich versteckt, sondern man hat sich bewusst vor die Kameras gesetzt, um zu zeigen, ja, wir haben da die besten Gesprächskanäle.
Hat denn die Partei, also die AfD, schon irgendwie darauf reagiert?
Sie hat reagiert, wie wir es auch schon angesprochen haben, indem sie halt sagt, ja, das ist Regierungspropaganda, da versucht die Regierung die Opposition zu verbieten, der Verfassungsschutz ist weisungsgebunden, das sind immer so die Argumente, die dann von der AfD kommen. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, dass in der AfD, wenn man mit Politikerinnen und Politikern da spricht, dass die schon auch fest mit diesem Schritt gerechnet haben, also sich sicher ganz gut darauf vorbereitet haben und eben das jetzt auch, wie wir gesagt haben, nutzen werden.
Und wird es denn dadurch jetzt auch automatisch wahrscheinlicher, dass diese Partei irgendwann verboten wird? Oder ist das auch noch ein längerer Schritt bis dahin?
Das ist sozusagen eine andere Baustelle, aber interessant wird es sein, dieses Gutachten des Verfassungsschutzes, das sind ja, wie wir gehört haben, 1100 Seiten, also es ist eine riesige Materialsammlung. Und wenn man einen Verbotsantrag stellen will, das können ja in Deutschland nur der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung, also nur diese drei Verfassungsorgane, können beim Bundesverfassungsgericht das beantragen. Und da braucht man natürlich dann, um das zu begründen, braucht man viel Material. Und da ist natürlich so ein Gutachten, 1100 Seiten, viele Beispiele, das ist natürlich total wertvoll und das wird jetzt in den nächsten Wochen ganz sicher gut gelesen werden und ich würde schon damit rechnen, dass es da jetzt auch einen neuen Anlauf gibt.
Ich würde aber tatsächlich ganz gerne mal wissen, was glaubt ihr, was macht das mit der Stimmung im Land? Also ich kann mir vorstellen, dass einerseits wahrscheinlich viele Menschen erleichtert sind, dass es diese Einstufung gibt vom Verfassungsschutz. Und gleichzeitig aber natürlich auch ein ganz großer anderer Teil, der sagt so, was soll das? Also gerade wenn wir uns aktuelle Umfragen ja auch angucken, hat die AfD ja immer noch sehr, sehr gute Werte. Was glaubt ihr, was passiert mit der Stimmung im Land?
Also das wird jetzt spannend. Wir haben schon über Ostdeutschland gesprochen, da ist die AfD ja zum Beispiel in Thüringen bei der Landtagswahl stärkste Kraft geworden. Sie hat bei der Bundestagswahl fast alle Wahlkreise gewonnen. Und das sind ja Regionen, Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, wo die AfD schon jetzt gesichert rechtsextrem eingestuft ist und wo es auch wenig Berührungsängste gibt, also was Wählerinnen und Wähler anbetrifft. Und auch bei den anderen Parteien sind die Berührungsängste, sagen wir mal, kleiner. Also die Brandmauer ist da nur noch bruchstückhaft. Und ich erinnere mich, ich habe vor ein paar Tagen ein Foto gesehen, der CDU-Landrat von Bautzen hat eine Motorradtour gemacht mit einem AfD-Bundestagsabgeordneten. Dann hat man sich irgendwie zusammen vor die Kameras gestellt. Also da sieht man so ein bisschen, wie da die Stimmung ist. Also da, glaube ich, ist das eher, wo wir gesagt haben, Rechtsextremismus, kein Grund mehr, diese Partei nicht mehr zu wählen. Interessant wird es sein, vielleicht auch in Westdeutschland, wo diese Partei gewählt wird, vielleicht auch noch aus Protest, was im Osten kaum noch der Fall ist, ob da vielleicht jetzt Leute sagen, okay, jetzt habe ich das schwarz auf weiß, ich überlege mir das beim nächsten Mal nochmal anders. Das kann sein, das muss man abwarten.
Es wird vielleicht auch interessant zu sehen sein, ob es jetzt nochmal eine Absetzbewegung von Menschen in öffentlichen Ämtern oder von Beamten gibt. Also man kann ja davon ausgehen, dass wenn eine Partei als rechtsextremistisch eingestuft ist, dass das dann auch Folgen haben könnte für eben Staatsbedienstete, die ja auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung eingeschworen sind. Also das passt dann am Ende nicht zusammen, dass jemand sagt, ich bin deutscher Beamter, ich bin dafür da, das Grundgesetz zu schützen am Ende. Ich bin aber Mitglied in einer rechtsextrem eingestuften Partei. Also da kann es schon sein, dass der ein oder andere sagen wird, vielleicht setze ich mich doch lieber davor ab, weil am Ende möchte ich gerne auch meinen Job behalten. Das ist natürlich auch eine schwierige Situation, weil sie am Ende noch nicht abgeurteilt ist. Es gibt kein Urteil, dass sie rechtsextrem ist und dass sie verfassungsfeindlich ist. Wir sind jetzt in so einer Zwischenphase und das wird jetzt sehr, sehr spannend zu beobachten sein, was da jetzt passiert.
Das ist interessant, das zu hören, was ihr gerade sagt, weil ich habe eher so das Gefühl, dass es eventuell noch extremer wird, weil all die Menschen, die sozusagen für die AfD sind, sagen, das ist ja jetzt wieder ein Maulkorb, der für uns kommt und dass diese Stimmung sich noch mehr aufheizt und dass es eigentlich dann ja die komplette Stimmung noch viel extremer wird. Davor habe ich eher Angst.
Ja, und das ist, glaube ich, auch egal, was man jetzt auch macht mit einem möglichen Verbotsantrag. Das ist die Aufgabe für die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, also diese Menschen zurückzuholen. Also selbst wenn angenommen, es gibt diesen Antrag und irgendwann wäre eine Partei wie die AfD verboten, die Leute denken ja nicht anders. Und diese Einstellungen, zum Beispiel in einigen ostdeutschen Regionen, sind die seit Jahrzehnten gewachsen und Menschen denken so und wählen die AfD aus Überzeugung. Und das ist eine Riesenaufgabe für die anderen Parteien, diese Menschen zurückzugewinnen. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen. Also egal, wie es weitergeht.
Ja, es gibt ja immer dieses Narrativ auch, das ist undemokratisch, dass man jetzt quasi dagegen vorgeht oder dass man der zweitstärksten Partei im Bundestag eben nicht diese Rechte einräumt, die andere Parteien haben. Aber da kann man natürlich auch sagen, unsere Verfassungsväter und Mütter des Grundgesetzes haben eben gesagt, in Deutschland ist etwas passiert in den 30ern, was nicht passieren durfte. Nämlich, dass wir uns eine Diktatur gewählt haben, demokratisch. Und in unser Grundgesetz ist angelegt, dass wir eben uns keine neue Diktatur wählen dürfen. Und deswegen gibt es all diese Schranken und deswegen gibt es diese Möglichkeit dieses Verfahrens und daran ist nichts undemokratisch.
Und deswegen ist das natürlich jetzt auch heute so wichtig, weil man hat es jetzt quasi einmal schwarz auf weiß, dass man sagen kann, das ist keine normale Partei. Also sonst konnte man immer sagen, ja, Verdachtsfall und in Teilen rechtsextrem, was heißt das eigentlich? Das hat man jetzt zumindest, also natürlich vorbehaltlich von rechtlichen Auseinandersetzungen, die es ganz sicher geben wird, das hat man jetzt einmal schwarz auf weiß und daraus kann man natürlich und wird man politische Konsequenzen ziehen.
Gibt es schon Reaktionen aus den anderen Parteien, Moritz? Hast du da schon was gehört?
Also es gibt zum Beispiel eine Reaktion der CSU-Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz, die sagt, diese ganze Diskussion, die wir jetzt in den vergangenen Wochen hatten, ob die AfD auch einen Bundestagsvizepräsidenten bekommt, ob die AfD Ausschussvorsitzende bekommt, die kann man sich im Prinzip jetzt sparen, weil das wird nicht passieren, das dürfe nicht passieren, sagt sie, weil es eben keine normale Partei sei. Und ich glaube, in diese Richtung ist ja auch schon in der vergangenen Woche der CSU-Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, gegangen, der hat auch schon gesagt, das kann man nicht mehr machen. Die AfD ist eben keine normale Partei und deswegen kann man sie nicht wie eine normale Partei behandeln. Ich würde davon ausgehen, Gabor sagt mir, ob ich da richtig liege, dass es in der Union jetzt eher auch ruhiger werden wird um diese Diskussion.
Ja, das denke ich auch. Also das, was wir zum Beispiel von Jens Spahn gehört haben, ist erst ein paar Tage her, dass er gesagt hat, wir müssen diese AfD im Bundestag auch normaler behandeln, also müssen ihnen zum Beispiel den Vorsitz von Ausschüssen geben, müssen über den Bundestagsvizepräsidenten nachdenken. Ich glaube, dass diese Diskussion jetzt damit sich erledigt hat, weil dann sagt man natürlich immer, okay, dann gibt er jetzt diesen Ausschussvorsitz einer Partei, die gesichert rechtsextrem ist.
Und habt ihr eine Erklärung dafür, warum die Einstufung des Verfassungsschutzes ausgerechnet jetzt kommt? Also wir gucken ja nur mal in die nächste Woche. Am Dienstag soll Friedrich Merz zum neuen Kanzler gewählt werden. Gibt es da irgendwie einen Zusammenhang oder ist das irgendwie vielleicht noch, weil Nancy Faeser sich da irgendwie nochmal ein Zeichen setzen wollte, die Innenministerin, die Geschäftsführende?
Ich glaube, das spielt keine Rolle, wer Nancy Faeser heute gesehen hat. Sie hat ihr Statement sehr genau abgelesen. Ich fand es interessant, dass sie bei einigen Nachfragen, also nicht, weil sie die Nachfragen vorher schon kannte, sondern weil natürlich klar war, was kommen jetzt für Fragen, auch abgelesen hat. Also sie hat sich sehr genau an ihren Sprechzettel gehalten, weil das natürlich juristisch heikel ist, weil die AfD noch klagen könnte und weil natürlich immer wieder dieses Narrativ auch gebracht wird, da hinter dem Verfassungsschutz steckt die Regierung und das Innenministerium könnte irgendwie Einfluss haben.
Wir können ja einmal kurz reinhören, was Nancy Faeser dazu gesagt hat.
Also zum Zeitpunkt nochmal ganz deutlich. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die aktuellen Erkenntnisse einbezogen, bis dort vor kurzem stattgefundenen Bundestagswahl. Dem Bundesinnenministerium, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor, warum jetzt, ist das Gutachten am 28. April, das heißt am Montag, vorgelegt worden. Und es hat daran keinerlei Änderungen gegeben durch das Bundesinnenministerium, weil hier, und das habe ich betont, allein die fachliche Einschätzung aus meiner Sicht entscheiden muss.
Ich glaube, sie hat sogar damit auch ihrem Nachfolger Alexander Dobrindt einen Gefallen getan, weil eben er diese Diskussion nicht bekommt. Er kriegt die Diskussion nicht, muss das jetzt veröffentlicht werden? Wann wird das veröffentlicht? Gibt es da politische Einflussnahme? Würde ein unter CSU-Führung laufendes Innenministerium da nochmal Änderungen an diesem Gutachten vornehmen? All das hat er jetzt nicht mehr. Und es wird ja auch geklagt werden gegen diese Veröffentlichung, gegen diese Einstufung des Verfassungsschutzes. Also da kann man davon ausgehen, dass die AfD das tun wird. Das ist auch ihr gutes Recht. Das sollte sie auch dann am Ende tun dürfen. Und wenn das schief geht. Dafür gibt es keine Anzeichen, weil alle Urteile, die vorlagen, immer dem Verfassungsschutz Recht gegeben haben. Aber wenn das schief geht, liegt die Verantwortung am Ende dann bei der Innenministerin Faeser und nicht beim Innenminister Dobrindt. Insofern hat Dobrindt im Prinzip da Glück gehabt, dass das jetzt noch veröffentlicht wurde.
Und wenn ich mir was wünschen dürfte, also ich weiß, es ist kompliziert, aber ich würde mir wünschen, dass der Verfassungsschutz möglichst viel aus diesem Gutachten, also alles, was geht, auch öffentlich macht. Weil sonst natürlich jetzt, das heißt, das Gutachten ist nur für den Dienstgebrauch. Also wir haben natürlich jetzt schon wieder die Erzählung, ja, 1100 Seiten Gutachten, wir kriegen irgendwie ein Statement der Innenministerin, aber was steht da genau drin? Ich verstehe, dass man natürlich aus Quellenschutz nicht alles öffentlich machen kann, aber wenn da viele Beispiele drin sind, dann würde ich mir echt wünschen, auch so als Argumentationshilfe für Wählerinnen und Wähler, die sich mit dem Gedanken tragen, diese Partei zu wählen, dass man sagt, ja, dann guckt nicht nur ins Wahlprogramm, sondern guckt auch, was der Verfassungsschutz geschrieben hat.
Macht auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, daran sehen wir auch, dass uns dieses Thema auch noch die nächsten Tage und Wochen beschäftigen wird. Und wenn wir auf nächste Woche schauen, da stehen ja auch noch ein paar wichtige Dinge an. Am Montag zum Beispiel, da will die SPD ja endlich bekannt geben, wen sie im neuen Kabinett aufstellen möchte. Eine Personalie steht schon jetzt fest. SPD-Chef Lars Klingbeil wird Vizekanzler und Finanzminister. Und er hat jetzt schon angekündigt, dass er in der neuen Regierung auf Erfahrung, aber auch auf neue Gesichter setzen will. Weißt du da mehr, Moritz?
Es gibt sogar eine zweite Personalie, die schon feststeht, weil Hubertus Heil in dieser Woche gesagt hat, er ist gerne Arbeitsminister. Er ist auch noch ein paar Tage Arbeitsminister, aber er wird es bald nicht mehr sein. Also es ist klar, Hubertus Heil wird nicht mehr Bundesarbeitsminister sein. Das heißt, auch das wird ein neu zu besetzender Posten sein. Ob Hubertus Heil dann an anderer Stelle noch was wird, das ist noch unklar. Aber diese Personalie steht auch fest. Es gibt unglaublich viele Spekulationen ansonsten. Bärbel Baas, die Bundestagspräsidentin der letzten Legislaturperiode, wird als Arbeitsministerin, aber auch als Parteichefin gehandelt. Die wirklich spannende Diskussion ist ja die, ob Saskia Esken ins Kabinett gehen kann. Da gibt es die Unterstützer, die sagen, das ist eine sehr loyale SPD-Vorsitzende, die hat sich immer vor alle auch Problemminister gestellt, die es in der Regierung Scholz ja durchaus auch gab. Die hat nie quergeschossen, die hat immer loyal auch hinter Scholz gestanden, auch wenn die beiden sich vielleicht politisch auch gar nicht so sehr nahe standen an verschiedenen Dingen. Und sie hat die SPD vor 6 Jahren, als sie Parteivorsitzende wurde, auch geeint, hat sie wieder auf eine Erfolgspfad geführt, damals zwischenzeitlich. Insofern habe sie es auch verdient, jetzt nochmal einen Karriereabschluss zu bekommen und ins Kabinett zu gehen, sehr dafür auch qualifiziert. Und dann gibt es die anderen, die sagen, so richtig bringt sie der Partei nichts. Und deswegen darf sie nicht ins Kabinett. Und das ist noch nicht entschieden.
Okay, aber da, wenn wir jetzt schon bei der Personalie Saskia Esken sind, es ist ja sehr interessant, dass Lars Klingbeil die Ministerinnen und Minister aussucht. Also er alleine und nicht Saskia Esken, obwohl die ja auch noch Parteichefin ist. Was ist da eigentlich los?
Das zeigt das Machtgefälle, das es innerhalb dieser beiden Parteivorsitzenden eben gibt. Lars Klingbeil, der sich nach der verlorenen Bundestagswahl eben gesichert hat, dass er auch noch Fraktionschef wird und sich jetzt hat sichern lassen, dass er Finanzminister und Vizekanzler werden kann. Und Saskia Esken, die das alles nicht hat. Und das drückt eben dieses Machtgefälle aus. Sie ist offiziell Parteivorsitzende, aber die wirklichen Entscheidungen trifft am Ende Lars Klingbeil. Auch wenn es aus der Partei heißt, ja, das wird alles zusammen entschieden und auch mit dem Ministerpräsidenten und dem Präsidium und so weiter. Am Ende ist Lars Klingbeil derjenige, der die Entscheidung trifft, weil er aber auch verantwortlich dann ist, weil er auch quasi den Ärger bekommt, wenn er eben aus Sicht von Partei oder Öffentlichkeit die falschen Entscheidungen trifft. Also das ist ein zweischneidiges Schwert für ihn. Er hat die Macht, das zu tun, aber er kriegt auch die Prügel, wenn es schief geht.
Okay, also das heißt, wir müssen tatsächlich bis Montag warten. Oder hast du irgendwie das Gefühl, dass die SPD sich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt fühlt, weil die Union ja auch ein paar Personalien aufgestellt hat, wie zum Beispiel Carsten Wildberger, der ehemalige Mediamarktchef, der jetzt Digitalminister wird, nichts mit Politik zu tun hat, dass die sagt, okay, dann müssen wir da irgendwie auch ein paar frische Leute reinbringen?
Ich habe das Gefühl, die SPD ist sehr, sehr diszipliniert im Geheimhalten von Informationen, die erst für einen späteren veröffentlichten Zeitpunkt geplant sind. Von daher glaube ich jetzt erstmal nicht, dass da wirklich viel Substanzielles herausdringen wird. Es kann immer passieren, dass dann irgendjemand, der nicht berücksichtigt ist, schon mal sagt, ich bin übrigens auch kein Minister mehr. Das hat ja Heil auch gesagt. Also da könnte man an Svenja Schulze denken, dass die auch noch was öffentlich macht. Muss aber auch nicht sein, weil auch sie hat noch Chancen drin zu sein. Deswegen glaube ich, dass wir am Montag tatsächlich da eine Entscheidung bekommen. Ich glaube auch, dass wir eine überraschende Entscheidung bekommen werden. Irgendjemand wird da drin sein, mit dem wir alle nicht rechnen. Das hat 2 Gründe. oder es kann zwei Gründe haben. Der erste Grund wäre, wenn Saskia Esken ins Kabinett geht, braucht Lars Klingbeil eine Personalie, über die dann geredet wird, damit man eben nicht so sehr über Saskia Esken redet. Und wenn Saskia Esken nicht ins Kabinett geht, dann braucht er trotzdem auch nochmal irgendetwas, was nach vorne geht, was überraschend ist, um auf eine Ebene mit der Union zu kommen, die ja eben genau diese Überraschung geliefert hat. Ich glaube nicht, dass wir ein typisches SPD-Kabinett kriegen werden. Da werden typische Personalien drin sein, aber es wird auch irgendjemand dabei sein, mit dem wir nicht rechnen.
Okay, da hast du ja jetzt schon ein bisschen die Gewürzmuschelung rausgeholt, ne? damit wir nicht zu viel
Lars Klingbeil holt die gerade raus, ja, dieses Wochenende. Der muss Pfeffer, Salz und irgendwas Exotisches miteinander mischen.
Okay, also wenn wir in die nächste Woche schauen, also am Dienstag soll Friedrich Merz zum Kanzler gewählt werden, aber am Montag ist ja auch noch der große Zapfenstreich für Olaf Scholz angesagt. Und zwar am Montagabend, da wird er also offiziell als Bundeskanzler verabschiedet. Und traditionell darf man sich als scheidender Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin 3 Lieder wünschen. Weißt du, welche er sich da gewünscht hat?
Ja, er hat sich gewünscht von den Beatles, In My Life. Er hat sich gewünscht von Bach, einen Teil aus den Brandenburgischen Konzerten. Und er hat sich gewünscht, das kennen wir alle aus der Version von Aretha Franklin, Respect.
Ich habe den groovenden Olaf Scholz gerade vor mir. Das ist ein Bild, was ich gerade nicht rausbekomme. Aber nein, jetzt mal wieder zurück zum Ernst. Warum, glaubst du, hat er sich dieses Lied gewünscht?
Es gibt 2 Interpretationen. Einerseits geht es in dem Lied ja ursprünglich darum, dass da ein Mann den Respekt von seiner Frau haben möchte. Und das ist ja auch ein Narrativ, was es ganz oft gegeben hat in dieser Kanzlerschaft von Olaf Scholz, dass er sich, glaube ich, ein bisschen mehr Respekt für seine Rolle gewünscht hätte. Er war ein Bundeskanzler in einer sehr schwierigen Zeit und ihm hat ein bisschen, glaube ich, der Respekt gefehlt, der ihm entgegengebracht worden ist, sowohl, glaube ich, von seinen Koalitionspartnern als auch von der Öffentlichkeit. Aber es war natürlich auch immer ein großes Symbol für seine Kampagnen. Also er hat immer von Respekt geredet und das ist auch wirklich glaubwürdig. Ihm ging es immer darum, dass jeder in seiner Rolle Respekt bekommt. Jeder Bürger, jede Bürgerin, jeder Wähler, jede Wählerin in Deutschland sollte eben mit Respekt behandelt werden. Das war immer sein Credo.
Okay, und Bach? Was glaubst du, warum er sich das ausgesucht hat? Oder du, Gabo, weißt du das?
Naja, er wohnt in Potsdam.
Ja.
Brandenburgische Konzerte, also da ist auf jeden Fall eine Verbindung da. Und bei den Beatles sind wir natürlich sehr schnell bei Hamburg.
Okay.
Also auch. Genau, also diese beiden örtlichen Sachen würde ich auch sagen. Er ist ja Hamburger, aber Wahlkreis in Brandenburg. Und ich glaube, ihm ist dieser Wahlkreis in Brandenburg auch relativ wichtig. Also das sagen auch jetzt die Leute, die sich noch näher mit ihm auskennen, die sagen, der wird das jetzt auch erstmal durchziehen als Wahlkreisabgeordneter. Er ist ja der einzige SPDler quasi, der in Brandenburg so ein Direktmandat gewonnen hat. Und der will das jetzt als Wahlkreisabgeordneter auch erstmal weitermachen. Und dann die Hamburger Beziehung. Die Beatles sind ja eine große Hamburger Band, wenn man es...
Ja.
Da sind sie zu den Beatles geworden.
Ja. Und da geht es in dem Song darum, dass jemand auf sein Leben zurückguckt, auf Stationen, auf Menschen, die er getroffen hat. Aber am Ende gibt es eine Person, die besonders wichtig ist und die große Liebe zu dieser Person. Und das kann man schon als auch Liebeserklärung an die Frau von Olaf Scholz interpretieren, Britta Ernst. Das ist seine große Liebe, das hat er auch immer gesagt. Mhm. Das ist im Prinzip wirklich die wichtigste Person in seinem Leben. Und vielleicht ist es auch der Hinweis an Britta Ernst, jetzt kommt so ein bisschen unsere Zeit, unsere Paarzeit. Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen mehr Zeit, um das zu leben.
Jetzt wird er nochmal emotional. Unser Olaf Scholz. Und wenn wir dann noch aufs Wetter gucken am Montagabend, dann schließt sich wieder der Kreis. Es ist hanseatisches Wetter angesagt. Es ist relativ kühl. Es ist, glaube ich, auch bewölkt. Also es passt alles. Rote Linie. Insofern danke ich euch ganz herzlich für diesen besonderen Freitag, den wir heute hier haben. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Tschüss.
Und wenn ihr sagt, boah, das ist jetzt irgendwie, ich brauche auch mal wieder ein bisschen Ablenkung, wir haben natürlich auch noch einen Podcast-Tipp für euch. Und dieses Mal ist es ein ganz besonderer, denn im Mittelpunkt steht ein Kollege von uns, Kilian Pfeffer, hier aus dem ARD-Hauptstadtstudio-Team, der einen rätselhaften Fall lösen will. 1979, da wird sein Onkel, der Sternjournalist Robert Pfeffer, in Beirut auf offener Straße von einem Killerkommando ermordet. Ein Cold Case, der auch noch 40 Jahre später nicht geklärt ist. In seinem Podcast forscht Kilian Pfeffer nach und stößt auf ein Netz aus Terrororganisationen und Geheimdiensten. Wen hat sich sein Onkel zum Feind gemacht? Wusste Robert Pfeffer Dinge, die er nicht hätte wissen dürfen? Zwei Schüsse ins Herz. Warum musste mein Onkel sterben? Das gibt es jetzt in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören. So viel kann ich auch verraten. Ich werde am Montag von Lars Klingbeil auch nicht aufgelistet. Deswegen hören wir uns dann nächste Woche wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann.